Spitex-Welten, der Podcast für die Spitex. Spitex-Welten ist eine wilde Zusammenarbeit von Better Nursing und der Spitex-Drehscheibe.
Also ganz wichtig ist es, dass wir uns ja sichtbar machen, dass wir aufzeigen, was leisten wir in der Spitex. Und da helfen uns die Daten, sichtbarer zu werden. Gerade heute ist es ja wichtig, weil sich ganz viel das häusliche Setting verschiebt, dass wir wirklich aufzeigen können, hey, was leisten wir in der Spitex und vor allem, was haben wir für ein Klientel, das wir betreuen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute haben wir Esther Bettig von Spitex Schweiz dabei. Herzlich willkommen.
Hi Jennifer.
Wir reden heute über HCD und damit ist nicht der Hockey-Club gemeint, sondern Homecare-Data. Aber bevor wir da in das Thema Homecare-Data reingehen, erzähl uns doch ein bisschen mehr von dir. Du bist also Spitex Schweiz, da habe ich immer Esther Bettig im Kopf, also auch noch ein paar andere. Du bist schon lange mit dabei. Was sind denn genau so deine Aufgaben und wie bist du überhaupt in die Spitex gekommen?
Ja, ich fange gerade mit deiner letzten Frage, wenn ich in die Spitex gekommen bin. Ich habe ja im Akutbereich die Ausbildung gemacht, vor vielen Jahren, damals noch AKP. Und habe einfach während dieser Zeit gemerkt, ich möchte lieber umfassender können pflegen. Ich habe das schon im Praktikum, Spitex-Praktikum in der Ausbildung gemerkt, dass mir das gefällt und bin dann in die Spitex. Bin 16 Jahre in einer urbanen Spitex gewesen, hatte dort verschiedene Funktionen gehabt, von Fallführenden, Mitarbeitenden bis nachher im Prozess- und Qualitätsmanagement. Bin dort auch immer gefördert worden mit Weiterbildungen und habe dann auch in dieser Zeit noch den Master in Nursing Science an der Uni Basel gemacht. Und bin nachher so eigentlich zu Spitex Schweiz gekommen, weil ich das Gefühl hatte, ich könnte vielleicht noch mehr unterstützen auf dieser Ebene, damit die Spitex-Pflege weiterhin so gut läuft oder auch noch mehr Anerkennung bekommt. Und das ist jetzt schon 2 Jahre her, als ich im Bereich Grundlage und Entwicklung mitarbeite, in den Themen Pflegequalität, Pflegeprozess, alles, was pflegefachliche Themen sind. Unter anderem eben Interrail und Homecare Data und den ganzen E-Health-Bereich.
Gut, super, merci vielmals. Ja, Homecare Data, du hast Stichwort gesagt. Ich glaube, viele in der Spitex-Branche kennen es, aber nutzen es nicht wirklich. Willst du uns mal einen Umschlag geben? Was ist denn Homecare Data?
Genau, Homecare Data ist ein Datenpool aus den Daten von der Bedarfsabklärungen. Also wir haben ja umfassende Bedarfsabklärungen mit dem Formular Stammdaten und Angaben, Erstassessment und Reassessment mit Interrail HC oder Interrail CMA plus Leistungsplanungsblätter und das Formular Entlassung. Und das sind alles strukturierte Daten. Die brauchen wir in erster Linie durch Bedarfsabklärung natürlich im Pflegeprozess, im ersten Schritt von der Informationssammlung, wo wir eigentlich daraus aussetzen, nachher können Pflegediagnostik ableiten mit den entsprechenden Zielen und Massnahmen. Und weil sie aber strukturiert sind, können wir die Daten natürlich auch noch zusätzlich brauchen für die ganze Analyse vom Klientel zum Beispiel. Ich kann mein Klientel beschreiben an Spitex-Organisation und kann natürlich auch überprüfen, wie ist unsere Datenqualität, also zum Beispiel Codiersicherheit. Ich kann meine Daten immer vergleichen mit denen im Kanton oder mit allen Daten im Pool auf dieser Homecare-Data-Plattform. Und wenn wir da sehen, als Organisation, ich habe ganz andere Werte als die anderen, kann man sich fragen, haben wir so ein anderes Klientel oder haben wir vielleicht irgendeinen Codierungsmechanismus drin, der nicht ganz dem entspricht, was eigentlich gedacht wäre. Und so kann man auch wirklich die Codierqualität verbessern. Das ist eigentlich die direkte Wirkung, die man machen kann. Und man kann auch gezielte Fragestellungen filtern und berechnen auf dieser Plattform. Das kann jede Organisation selber. Also es braucht da auch nicht grosses statistisches Wissen. Es ist so aufgebaut, dass man das relativ einfach machen kann.
Und eigentlich sind sie ja gratis da. Also wir erheben sie ja eh. Warum nicht nutzen, damit man kann über die ganze Organisation oder noch grösser, über die ganze Spitex in der Schweiz Aussagen daraus machen, was wir dann so für Klientel haben?
Ja, genau. Also die Daten sind vorhanden. Und wir machen einfach noch nicht ganz alles daraus, was man könnte. Und wie du sagst, gerade auf nationaler Ebene wäre es so wichtig, die Daten zu haben. Also das ist auch eine gewisse Solidarität, wenn man die Daten in Hunger Data sendet. Und wie gesagt, man muss nicht zusätzlich zahlen. Es ist kostenlos in dem Sinn, dass man ja die Lizenz, Interrail-Lizenz hat. Und jeder Interrail-Software-Anbieter hat eine Schnittstelle zu Hunger Data.
Also die, die es jetzt noch nicht haben, sich bei dir melden, he? So einen Weg.
Ja, also das ist eigentlich ganz einfach. Man geht auf hunkerdata.ch und macht sich dort ein Profil, so wie wenn man bei Zalando ein Profil macht, zum Kleider bestellen. Das ist echt nicht viel anders. Das Einzige, was man vorher muss abklären, ist, was haben wir für eine GLN-Nummer, weil die muss man eingeben im Profil. Und dann erstellt man das Profil. Man kommt die Meldung über, da hat Spitex sowieso ein Profil erstellt. Ich schaue, gibt es die Spitex? Es gibt auch Leute, die einfach mal schauen und eingehen und schauen, was passiert. Also da muss immer noch ein Mensch prüfen, ja, wer will da zugehen. Und das nachher freischalten. Und ganz wichtig, was häufig vergessen geht nachher, ist, dass die Organisation selber muss die Schnittstelle freischalten. Das heisst, in ihrem Spitex-Software-System gibt es Funktionen, wo man nachher muss sagen, ja, jetzt kannst du die Daten schicken. Wenn man das nicht macht, nützt das Profil nicht. Und das geht leider häufig vergessen. Und nachher sollte eigentlich der Transfer automatisch passieren. Mhm.
Ja, und erzähl uns, aber warum sollen denn die Organisationen das nutzen? Also warum ist das wichtig für uns in der Spitex?
Also ganz wichtig ist es, dass wir uns ja sichtbar machen, dass wir aufzeigen, was leisten wir in der Spitex. Und da helfen uns die Daten, sichtbar zu werden. Gerade heute ist es ja wichtig, weil sich ganz viel ins häusliche Setting verschiebt, dass wir wirklich aufzeigen können, hey, was leisten wir in der Spitex und vor allem, was haben wir für ein Klientel, das wir betreuen. Damit wir von diesem Bild wegkommen, ja, das ist so ganz simple Körperpflege und mehr nicht, müssen wir ja das irgendwie auch aufzeigen können. Und da helfen uns die Daten, unser Klientel zu beschreiben und eine gewisse Komplexität auch darzustellen.
Und ihr ist von Spitex Schweiz, was macht ihr so in der ganzen Entwicklung und Koordination mit diesen Daten?
Also einerseits geben wir den ganzen Datenpool unterhalten in dem Sinn, auch finanzieren. Ich als Leitung biete den ganzen Support an, wenn Fragen sind und ich die beantworte. Ich schaue, dass auch bezüglich der ganzen Datenqualität Kontrollen gemacht werden. Ich unterstütze da unseren Hosting-Partner, das ist Swiss RDL von der Uni Bern, mit dem Andreas Boss, wo wir regelmässig Central Data Monitorings machen und nachher bei Problemen auf die einzelnen Softwareanbieter zugehen und auf die einzelnen Organisationen, damit die wissen, hey, die Daten kommen nicht so, wie sie sollten und dass sie Verbesserungsmaßnahmen einleiten können. Das passiert mehr oder weniger häufig. Da probieren wir einfach zu unterstützen, wo wir können. Genau. Und was wir natürlich auf der politischen Ebene machen, es geht ja darum, dass wir medizinische Qualitätsindikatoren liefern müssen. Und da gibt es jetzt dann ein Projekt, wo die Qualitätsindikatoren für die Spitex entwickelt werden, damit man nachher auch wirklich gezielte Massnahmen zur Qualitätsentwicklung kann machen. Und das Ziel ist, die Daten aus Hunger Data zu brauchen, damit wir die Organisationen nicht zumuten, noch eine Daten zu erfassen, nur für die Qualitätsindikatoren. Also nicht nur, ist nicht abwertend gemeint, aber dass man keinen Zusatzaufwand hat in der Organisation. Das ist ganz wichtig für uns. Und darum wird auch Hunger Data an Wichtigkeit gewinnen. Für alle.
Und ich meine, es gibt sie auch nicht erst seit gestern, oder? Hunger Data gibt es doch schon ein bisschen länger. Es hat einmal zwischenzeitlich Qualitätsindikatoren drin gehabt, gell? Mag mich noch erinnern, die Jahresberichte sind aber gerade wieder draussen. Ist ja schon nicht ganz dann, glaube ich, auch so einfach, zu wissen, wo können wir dann wirklich sagen, dass wir einen Effekt gehabt haben.
Ja, also wir haben damals mit dem RAI-HC damals noch 19 Qualitätsindikatoren berechnet. Wir haben Inzidenz- und Prävalenzindikatoren gehabt. Das hat auch, wie du sagst, jährliche Berichte gegeben. Mit der Umstellung zu Inter-IHC haben wir ja zuerst müssen Daten wieder haben, um da wieder einen Anlauf zu nehmen. Das haben wir eigentlich auch so vorgesehen gehabt und haben dann eben Signale bekommen von der Eidgenössischen Qualitätskommission, dass da ein Projekt ausgeschrieben wird von dieser Kommission, dass wir uns doch bewerben können, um nachher die Qualitätsindikatoren zu entwickeln. Und das ist jetzt am Laufen. Und sobald wir alles in trockenen Tüchern haben, werden wir dann auch offiziell informieren.
Ja, das ist super. Also, das ist sehr toll, wenn dann das jetzt läuft. Das ist ja auch noch zurückgezogen worden und wieder ausgeschrieben worden, oder?
Ja, es ist im März 2024 ausgeschrieben worden. Wir haben uns beworben, dann hat es einen Abbruch gegeben, weil es ein Missverständnis gegeben hat in der Ausschreibung. Das konnten wir jetzt klären. Wir haben dann nochmal eine Einreichung gemacht. Und das ist jetzt angenommen worden. Und jetzt geht es darum, wie wir das vertraglich regeln. Weil das ist doch ein recht grosses Konsortium, das da mitschafft, an Fachhochschulen. Auch der ASPS ist dabei. Und das ist ein Projekt über mindestens 6 Jahre mit einem hohen Geldbetrag, den man da gut muss vertraglich regeln muss.
Genau. Ja, und wenn wir die Daten haben oder die Qualitätsindikatoren, was denkst du, wie helfen die wirklich auch noch beizutragen, sei es auf die Organisation, sei es kantonal oder sei es auch national?
Mhm. Ja, also ein ganz wichtiges Ziel von diesem Projekt ist, dass es wirklich zu Qualitätsverbesserungsmassnahmen führt. Dass wir das nicht machen für die Schublade. Sondern dass wir wirklich, das ist ein wichtiger Teil des Projekts, es geht nicht nur darum, die zu berechnen, Punkt, sondern zu schauen, wie gehen wir jetzt mit dem um, was sagt uns das, was sagen uns die Ergebnisse und wie können wir die Ergebnisse beeinflussen, dass die sich verbessern. Also, wir gehen ja nicht davon aus, dass alles top ist, es hat sicher ganz viele Sachen, die gut sind, aber es gibt ja immer Verbesserungspotenzial. Und das wird analysiert und dann werden konkrete Schritte geplant, wie können wir das unterstützen, damit wir da für sie kommen. Also das Ziel ist wirklich, dass jede einzelne Organisation profitieren kann und das nicht einfach Zahlen sind, die wir im Bund liefern. Und das finde ich das Schöne an diesem Projekt. Weil es muss ja eine Wirkung haben, letztendlich, die auch den Klienten zu gut kommt. Wir machen es ja nicht einfach wegen uns. Das Ziel ist ja immer, dass es für die Klienten zu gut kommt. Mhm.
Ja, und das Ziel ist hoffentlich auch nicht, dass es dann alle wieder Ranglisten, welche Organisation ist am besten, irgendwie rauskommt. Ich finde, das ist dann auch nicht unbedingt zielführend.
Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das Ziel ist wirklich, ein lernendes System zu haben, ein lernendes System. Das ist ganz wichtig, ja. Und ich meine, da sind noch so viele andere Einflussfaktoren, die dann das sich auch zeigen wird in diesem Projekt. Oder? Wir sind ja teilweise nur punktuell drin. Was beeinflusst sonst noch die Qualität von gewissen Themen? Nehmen wir den Sturz. Was beeinflusst den Sturz sonst noch? Das sind ja nicht nur unsere Psyche allein. Wir können viel bewirken. Das ist sicher so. Wir können
hängt vielleicht davon ab, wie oft wir drin sind. Ja,
genau. Und wir können jetzt sicher auch noch mehr bewirken, jetzt gerade in diesem Thema. Das sind so Sachen, die man dann genau hinschauen muss und wo man wirklich ganz wichtig auch mit Vertretungen aus der Praxis muss schauen muss und was können wir jetzt da unternehmen. Also es ist nicht etwas, das jetzt irgendwie auf Hochschul-Uni-Ebene entwickelt wird und dann kommt das top-down, wo jetzt müssen wir das so machen. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Das ist ein total partizipativer Ansatz.
Ja, und ich glaube, jetzt gerade im Beispiel von Sturz kann ja das auch dazu führen, dass man sagt, hey, es ist ein grosses Thema, es sind viele at risk von den Klientinnen und Klienten, dass sie stürzen. Warum nicht irgendwie Stopp-Sturz-Programm mehr unterstützen, dass das mehr auch in den einzelnen Organisationen Anwendung findet, oder? Das ist auch erstellt worden. Ich sehe es in der Praxis leider viel zu wenig wirklich in der Umsetzung. Und um sowas dann wie mehr pushen, wäre das umso besser.
Ja. Aber wie gesagt, das war jetzt einfach ein Beispiel gewesen. Ob jetzt das ein Indikator wird, das wird sich zeigen. Also das wird dann auch nochmal analysiert. Basis ist sicher, sind sicher die Ergebnisse aus dem NFP74-Projekt, wo man das ja schon mal probiert hat, vorzuspuren, welche Indikatoren sind verständlich und beeinflussbar und machen wirklich Sinn für unser Setting.
Und das also ich habe es nicht gerade im Kopf, aber ich habe noch in Erinnerung, dass sie ja schon rausgeheissen hat, die meisten, die in der Langzeit sind, sind für die Spitex nicht anwendbar, wenn nicht fast alle.
Es sind 7, die man davon herauskristallisiert hat, von über 40, die es gibt. Alle Interrail-Indikatoren hat man natürlich angeschaut. Und dort ist vor allem der Schmerz ein grosses Thema, wo wir könnten Einfluss nehmen, wo man denkt hat damals, ob das so ist, wird noch analysiert. Und noch weitere, ja, genau. Also es wird sich dann wirklich zeigen in diesem ganzen Projekt.
Ja, da sind wir gespannt. Ja, wenn du jetzt sagst, auch Forschung, was kommt. Man hat aber auch schon mit HomeCare-Data schon Forschung sonst gemacht. Willst du da mal ein bisschen erzählen, was du weißt, was ist schon gemacht worden aus diesen Daten? Und warum es darum auch wichtig ist, dass wir sie haben und dass wir gute Daten haben?
Ja, es ist ja so, gell, bezüglich Forschung ist die Spitex-Landschaft in der Schweiz noch so nicht gerade ein schwarzes Loch, aber doch noch nicht so farbig. Also da haben wir noch viel Luft nach oben. Und das freut uns natürlich immer sehr, wenn wir Anfragen haben für die Datennutzung, der dritte. Das wird sehr genau geprüft. Also wir haben da einen klaren Prozess, wo dann auch die Kommission Interrail und HomeCare-Data das letzte Wort hat, ob wir die Daten geben. Also wir geben die nicht in den Migro und im GoP einfach zum Schauen, wie können wir den Markt ausweiten, sondern also das wird sehr genau geprüft. Wir haben auch ein Datenreglement, wo das juristisch genau geregelt ist. Auch mit der ganzen Datensicherheit, Datenschutzregelungen und so weiter. Weil es sind doch hochsensible Daten. Also wir sind da nicht einfach so freigebig. Aber wir freuen uns auf Anfragen und prüfen die eben genau. Prüfen. Und nachher, wenn ein Projekt das Okay bekommt, stellen wir die Daten zur Verfügung. Da gibt es Projekte, die dann auch vorgestellt werden, zum Beispiel an der Interrail-Fachtagung. Letztes Jahr haben wir von der ZHW 2 Projekte vorgestellt bekommen. Das eine ist die Komplexitätsstudie, die wir von Spitex Schweiz in Auftrag haben. Das andere war ein Teil von einer grossen Studie vom BAG, wo die ZHW Berechnungen gemacht hat, über welche Krankheitsbilder verursachen, welche Kosten, hat man da auch Daten können brauchen vom HomeCare-Data. Dann gibt es Projekte, die zum Beispiel schauen, wie beeinflusst psychiatrische Leistungen daheim Hospitalisation bei Menschen mit psychischen Erkrankungen. Dann werden Daten gebraucht, gerade jetzt, wenn wir Hitze haben, passt sehr gut, sind gebraucht worden von der Uni Bern, um zu schauen, ja, wie beeinflusst die Hitze die Hospitalisation. Hat man die Daten verknüpft mit den Spitaldaten. Also da läuft einiges und wird in Zukunft auch noch mehr laufen. Der Uni Luzern zum Beispiel werden die Daten zu Schulungszwecken genutzt, in Seminar, in Statistikseminar. Und durch das haben wir jetzt auch eine Masterstudierende, die Daten benutzt und vielleicht in Zukunft noch mehr. Also von dem her sind wir dran, die Daten bekannt zu machen, auch in diesem Umfeld. Wir sind auch dran, an einem Paper zu stellen, damit Forschende sehen, was haben wir da für Daten und was können wir mit denen machen.
Ja, das ist super. Du sagst jetzt eben, man will sie bekannt machen. Wo siehst denn du, wo hakt es noch ein bisschen, so ein bisschen an der Umsetzung und an der Nutzung?
Ja, das fällt halt schon an den Datenquellen an, gell? Wie so oft. Das ist nicht nur bei HomeCare-Data so, möchte ich noch betonen. bei der Datenerfassungsqualität. Du hast ja schon mit Nicole Oberhänsli über Interrail geredet in diesem Podcast. Und schon dort hat man es rausgehört, es ist halt unterschiedlich, wie die Interrail-Formulare angewendet werden in der Bedarfserklärung. Und dementsprechend sind die Datenerfassungsprozesse unterschiedlich. Und es macht zum Beispiel einen Unterschied, ob ich gerade bei Eintritt eine umfassende Abklärung mache oder erst nach 3 Monaten Pflege. Das sind andere Voraussetzungen, das ist eine andere Einschätzung nachher. Und so Sachen, ja, sind dann halt ein bisschen schwieriger nachher in der Datenauswertung. Das ist das eine. Und dass überhaupt Akzeptanz von der Bedarfserklärung mit Interrail da ist, ist halt auch nicht immer gegeben. Und wenn ich das nur für die Versicherung mache, dann lassen wir es gescheiter sein. Und daher, ja, dort fängt es sicher an mit den Hindernissen. Und weitere Hindernisse sind dann auch, dass man gar nicht so weiss, was soll ich mit diesen Daten machen. Weil es sind klinische Daten. Und wenn ich nicht Fachperson bin, vom Interrail oder auch von der Pflege, sondern das rein ökonomisch zum Beispiel anschauen, helfen mir die Daten nicht so. Es sind halt nicht Finanzdaten. Und am besten kann man das nutzen, wenn das zusammenspielt. Also es gibt ganz schöne Beispiele in Organisationen, wo wirklich jemand mit klinischem Fachwissen und jemand mit ökonomischem Fachwissen zusammenarbeitet und die Daten so optimal nutzen kann. Weil zum Beispiel für Restfinanzierungen, für Leistungsverträge, wenn ich den kann begründen, warum meine Organisation so viel Finanzierung braucht und das kann belegen mit, ich sage alle, den Fleisch am Knochen, mit den Klientendaten, dann habe ich doch viel eine bessere Verhandlungsgrundlage. Und wenn das also, gut zusammenspielt, ja, wenn das gut zusammenspielt, ist das also wirklich... Ja.
Also ich finde, das ist ja zum Beispiel das Entlassungsformular, wie viele Leute sind daheim gestorben, gibt ja auch schon so ein bisschen Bild ab, oder? Wie viel, wie hoch ist Palliativcare oder wie vielen hat man es können ermöglichen, daheim zu sterben, nicht hospitalisiert in letzter Minute in dem Sinn, wo sicher kann helfen da dabei zum Verhandeln. Und siehst denn du so ein bisschen regional, gibt es da Unterschiede? Also wie stellt man sich jetzt das vor? Gibt es das nur in, also gibt es überhaupt in allen Kantonen und gibt es auch Unterschiede dann, wie es wo genutzt wird?
Es ist für alle in der ganzen Schweiz zugänglich, Onkerdata, sogar auch für unsere Nicht-Mitglieder. Also wir haben ja dann 2016 gestartet für alle unsere Mitgliederorganisationen. Und seit Januar 2023 ist es auch offen für alle Mitglied-Spitex-Organisationen, also sprich private Spitex-Organisationen. Das wird teilweise genutzt, auch von denen noch nicht so viel. Also wir haben natürlich jetzt von unseren Nicht-Mitgliedern noch die grössere Abdeckung. Wir haben jetzt rund die Hälfte von der Organisationen dabei. Es gibt ganz wenige Kantone, die da noch nicht mitmachen. Zum Beispiel in der Westschweiz, bedeutend grosse Kantone. Oder dann auch noch kleinere Kantone, die dann nicht so eine grosse Auswirkung haben. Aber doch halt schade ist, dass man von der Repräsentativität her nicht sagen kann, wir haben eine praktische Vollabdeckung. Das wäre eigentlich wünschenswert. Sonst, ja, zum Beispiel Kanton Tessin sind alle dabei. Wir haben eine volle Abdeckung. Wir haben gewisse Kantone, die Daten verlangt haben von Spitex-Organisationen, die sie aus dem Honker-Data holen können. Und dort haben wir natürlich eine sehr gute Abdeckung. Und andere Kantone, die da weniger mitmachen und dadurch auch die Organisationen nicht unbedingt den Benefit sehen. Ja, und eben, wie sie damit arbeiten, ist auch sehr unterschiedlich. Es gibt Organisationen, die arbeiten sehr intensiv mit diesen Daten, kommen dort auch Fragen über. Und es gibt Organisationen, die stellen einfach ihre Daten zur Verfügung und schauen nachher die Halbjahres- und Jahresberichte an, die wir extra zur Verfügung stellen, dass sie nicht selber Auswertungen machen müssen. Ja, und dann gibt es Organisationen, die sich nicht beteiligen. Und nicht aus Solidarität gehört. Also wir haben alles mit der ganzen Bandbreite. Genau. Und ich hoffe schon, dass das in Zukunft ja, sich noch ein bisschen verändern wird. Gerade mit den Qualitätsindikatoren, denke ich. Ja, ist es ja eigentlich für eine Organisation wichtig, dass man da die Daten automatisch schickt und nicht mehr damit zu tun hat. Mehr oder
weniger. Ja, und ich denke, also ich sehe sehr viel in der Praxis, dass zwar damit geschaffen wird und man sagt, ja, wir haben den Bericht, aber es hapert dann mehr um die lesen und verstehen. Mhm. Oder um die lesen und wissen, ja, was heisst das jetzt denn, oder? Dass dann, ich meine, der Bericht ist ja doch irgendwie 72 Seiten lang, dass es da dran irgendwie scheitert. Das ist das, was dem ich häufig begegne. Und ich finde, ja, eben, man muss nicht viel statistisches Know-how habe. Und es ist ganz spannend, wenn man Jahresbericht mit Jahresbericht vergleicht. Dann sieht man sehr schnell auch Veränderungen. Wie hat sich etwas verändert? Oder auch sehr schnell, machen wir überhaupt alle Interreise, die wir etwas sollten? Machen wir sie nur als Erstabklärung, haben wir viel weniger Reassessments. Also man kann sehr viel, finde ich, auch rausziehen, gerade an der Organisation, um damit zu arbeiten und selber zu arbeiten, damit zu optimieren.
Und das Ziel ist ja auch nicht, weißt, dass ich mit all diesen vielen Daten arbeite, sondern ich kann ja einen Fokus legen, wo Thema ist in der Organisation. Zum Beispiel der Schmerz. Ich denke, es sind 25% von unseren Klienten, die täglich Schmerzen haben. Das ist eine grosse Zahl. Das könnte zum Beispiel sein, dass man sich einfach auf ein Thema konzentriert. Oder eben schon nur schaut, haben wir überhaupt so viele Erstassessments, wie wir Klienten haben, die eine umfassende Abklärung brauchen. Es ist ja nicht so, dass man eins zu eins muss haben. Es gibt ja auch Klienten, die so eine umfassende Abklärung nicht sinnvoll ist. Aber wenn ich dann nur so 20% habe, dann kann ich mich fragen, ja, was liegt euch das? Ja, so Sachen, das ist sehr hilfreich, ja, wirklich. Und zu den Berichten noch, die sind jetzt halt PDF, du hast gesagt, vergleichen, da wäre natürlich ein Dashboard mega cool. Da sind wir auch dran in der Planung, dass das dynamischer wird, nicht so statisch. Gerade wenn wir dann auch Qualitätsindikatoren nutzen für Qualitätsentwicklungsmassnahmen, dann ist wichtig, dass ich das vergleichen kann und dass das dynamisch ist, dass jede Organisation kann schauen kann, wie entwickelt sich jetzt das. Das ist geplant. So.
Ja, ja, weil sonst ist es natürlich viel Rechnerei.
Ja, ja.
Wenn wir sagen, so und dann so viel ist gegen Minus Plus.
Ja, ist ja nur, wo wir nur einen Halbjahresbericht hatten. Für die, weißt, die müssen ja in den Jahresberichten auch Zahlen ausweisen, die Organisation. Und dann freut es mich, wenn sie auch klinische Daten haben. Aber wenn sie die zusammenrechnen, ist auch mühsam. Darum haben wir jetzt auch einen Gesamtjahresbericht auch noch. Und was neu wird kommen, ist auch für das Community Mental Health, wird es auch einen Bericht geben. So wie im AC.
Ja, das ist super, weil das ist wie so ein Lag einmal noch, um wirklich zu sagen, ja, da kann man nicht so viele Aussagen darüber machen. Meistens ist es natürlich auch viele kleinere Gruppen,
Ja. Die
meisten Organisationen im Vergleich zum somatischen. Und doch ist es wie schwierig, da etwas aus der Online-Statistik dann können irgendwie rausziehen. Oder weil ich dort auch schon einfach gesehen habe, es hat viel weniger CMH, viel weniger werden dort gemacht, als eigentlich angedenkt wäre.
Ja, das
wie es in der Somatik ist.
Ein Entwicklungsprozess, auch dort, genau. Immer wenn ein CMH gibt es noch nicht so lange wie das HC, also rein HC damals hat es viel länger gegeben, bevor man dann zum Mental Health gekommen ist, und das hat es lange nur auf Papier gegeben, das war auch nicht attraktiv gewesen, anzuwenden, und von dort her braucht es auch noch gewisse Zeit. Das ist ja auch gerade in der Psychiatrie, wo halt sehr über offene Gespräche läuft und nicht so kann strukturiert, manchmal auch vorgehen, nicht zu planen, ist es vielleicht auch eine grössere Herausforderung.
Ja, da ist sehr viel Vorsicht da, ist gewisse Fragestellungen zu stellen, weil man findet, ich löse da vielleicht gerade eine Traumatisierung aus, wenn ich das jetzt anspreche und da so ein bisschen viel Zurückhaltung auch einmal, also ja, ich kann mal erleben, dass das so gesehen wird. Jetzt hast du auch schon so ein bisschen Entwicklung angesprochen mit Dashboard. Was gibt es denn so sonst? Oder wo siehst du die nächsten 5 bis 10 Jahre, wie wird sich OMK-Data weiterentwickeln?
Ja, also sicher, dass es mir genutzt wird. Dass, wenn ich jetzt so zurückschaue auf die letzten 10, jetzt sind es bald 10 Jahre, wo wir das zugänglich haben, wie sich das entwickelt hat, ist eine erfreuliche Entwicklung und ich denke, das wird weitergehen. Das ist von der Nutzung her. Und das andere ist natürlich die ganze Digitalisierungstechnik, die sich verändert. Eben, es soll dynamischer, ansprechender können dargestellt werden. Auch bei der Online-Statistik, dass das ein bisschen selbsterklärender wird. Wir haben ja zwar ein Manual mit Schritt-für-Schritt-Anleitung, aber trotzdem das Bild an sich ist nicht gerade so nach heutigen Standard ansprechend. Das wird sich sicher auch entwickeln. Und was von den Daten her national sicher sich wird akzentuieren, ist, dass wir die Daten auch für Tarifverhandlungen mit für IFAS werden können nutzen, müssen können nutzen. Also dort sind wir froh, wenn dann möglichst repräsentative Daten vorhanden sind. Also, je besser wir Daten haben, desto besser können wir verhandeln.
Ja, sonst heisst es, wir haben keine Daten und es wird noch weiter rausgeschoben.
Genau. Und was auch sicher zunehmend spannend wird und auch gefragt wird, ist die Verknüpfung des Patientenpfads der Daten. Und da erhoffen wir auch mit dem ganzen Digisonde-Projekt, dass wir da auch mit berücksichtigt werden, dass es möglich wird, Home-Care-Daten zu verknüpfen, zum Beispiel mit Spiges und was sonst noch vorhanden ist, mit anderen Registern. Wir haben bis jetzt so einen Schlüssel gehabt, wo das BFS entschlüsseln konnte, um noch eine so Verknüpfung zu machen. Und das wird jetzt aber nicht mehr unterhalten. Also das wird nicht mehr angeboten. Die Software ist so veraltet, dass sie die jetzt dann rausschmeissen. Sprich, wir können unsere Daten nicht mehr verknüpfen.
Mit was anderen. Hat denn die Verknüpfung genau gebracht für einen Mehrwert? Oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, du musst dir jetzt vorstellen, ich habe vom Projekt erzählt, wegen der Hitze. Wegen diesen Hitzetagen, wegen den Hospitalisationen, oder? Da kannst du zum Beispiel aussagen, haben wir mehr Hospitalisationen für unsere Spitex-Klienten. Für das musst du ja dann wissen, gibt es nachher Hospitalisationen. Also da bist du schon im Bereich vom Spital, von den Spitaldaten, wo kannst du verknüpfen.
Oder also dass du könntest schauen, die Entlassungsformulare zusammen vergleichen mit den Eintritten im Spital.
Zum Beispiel, oder weißt du, es muss nicht einmal eine Entlassung geben, wenn jemand noch 2-3 Tage wieder heimkommt. Ja, gibt es ja kein Entlassungsformular.
Ja, aber ist dann das abgebildet nachher mit unseren Daten?
Du kannst schauen, was hast du für ein Klientel, wie sieht das klinische Bild aus von dem Klientel, das nachher hospitalisiert wird durch Ursache von Hitze. Gut, die Ursache ist ja immer schwierig herzuleiten, aber das ist ein anderes Problem, nicht das für unsere Daten. Das kann man Aussagen machen, zum Beispiel. Oder was jetzt gerade auch gemacht worden ist, SOPSAN hat im Auftrag vom BAG den Pfad von Menschen mit Demenz aufgezeigt. Und da wären unsere Daten ja auch wichtig gewesen. Dort haben wir aber das Problem gehabt, dass wir eine Vorgabe machen, dass man von der Ethikkommission muss entweder eine Zuständigkeitserklärung haben oder dann ein Ja. Und weil es da um Verknüpfungen geht, ist das wichtig, jetzt bei unseren Regeln, die wir haben. Ja, das ist dann nicht möglich gewesen innerhalb von diesem Projekt. Und darum haben jetzt die Daten halt sind ja nicht berücksichtigt worden, leider. Mhm. Aber das wäre auch so ein wichtiger Punkt, um aufzuzeigen, was spielt der Spitex für eine Rolle.
Ja, wenn man sieht, ja, CPS-Skala, was haben wir für Klientel, die kognitive Einschränkungen hat und sehr wohl noch daheim kann leben und nicht anderswo.
Genau. Und da sind wir jetzt auch dran im Projekt, das schon lange läuft, für Leistungen für Menschen mit Demenz, die wir aufnehmen wollen, wo es jetzt eine Kostenfolgenschätzung gibt. Und dann muss man ja auch schauen, ja, wie viele Klienten haben wir überhaupt, die da in Frage kommen. Und dann werden auch die Honker-Daten genutzt.
Ja, das ist natürlich dann sehr hilfreich. Also du meinst nachher, dass es im Leistungskatalog schlussendlich eine Position wird geben, bis dann EFAS kommt.
Ja, EFAS all diese Sachen löst, wissen wir ja noch nicht.
Ich bin mal nicht allzu optimistisch. Ich sage eben, die Pflege wird dann einfach noch weiter rausgeschoben, weil es niemand zahlen wird.
Ja, und eben, was denn? Es löst nicht alle Probleme.
Nein, aber es ist ein anderes System. Das funktioniert dann 3-5 Jahre, bis wieder irgendwelche Schlupflöcher genutzt werden oder so.
Hätten wir gesehen, ja. Genau.
Ja gut, wenn jetzt du so ein bisschen noch einen Wunsch hättest an Politik oder auch an die Spitex-Welt in Bezug auf Homecare-Data, wie wäre der so abschliessend?
Ja, so an die Spitex-Welt natürlich, dass möglichst viele Organisationen ihre Daten zur Verfügung stellen in Homecare-Data Und noch schöner wäre es, wenn sie die Daten auch würden können selber nutzen und es ihnen etwas würde bringen, dass man sie da unterstützen kann. Also, dass die Solidarität vorhanden wäre. Ja, und dann auch die ganze Datenerfassungsqualität sich kann entwickeln kann. Und wie ich schon gesagt habe, dass wir eine rechtliche Grundlage haben, dass wir irgendwie, dass die AHV-Nummer oder sonst irgendeine Verknüpfungsziffer oder was auch immer das dann wäre, eine Variable haben, wo wir dürfen nachher mit anderen Datenregistern können Verknüpfungen machen. Also, dass wir da eine gesetzliche Grundlage haben.
Ja, also eben stelle ich mir das vor, die AHV-Nummer ist der, die Zuordnungsmöglichkeit für die Verknüpfung. Ja.
Wird die anderen Register so gebraucht, die eine gesetzliche Grundlage haben, zum Beispiel das Krebsregister? Im Homecare Data sind die AHV-Nummern verschlüsselt. Also, da tut jeder Softwareanbieter hat so eine Salt, das ist eine ganz lange Zahl, die sie dann irgendwie mit einem Algorithmus, der nicht vorgegeben ist, verschlüsseln können. Man meint, ließ sich das also nicht umsetzen. Also da braucht man eben eine gesetzliche Grundlage, damit wir da nicht mit dem Datenschutz ins Gehege kommen. Dass man die zum Beispiel dürft mit einem einheitlichen Schlüssel verschlüsseln, wo nur das BFS dann könnte entschlüsseln, zum Beispiel. Nicht mehr, oder? Wo dann die verschlüsselten Nummern gesagt, das darf nicht passieren.
Und wie sind ihr da dran, um das können umsetzen?
Gerade ziemlich am Anfang.
Ja, das wäre ja dann noch spannend, oder? Dass man, ja, eins ist Daten haben, aber es soll kein Datenfriedhof sein, sondern man soll sie wirklich können nutzen in allen Ebenen, oder? Von der Organisation selber bis zur nationalen Planung und Aussage über, ja, das Klientel in der Spitex, oder? Und unsere Sichtbarkeit und Wichtigkeit und Tragbarkeit auch damit zu zeigen.
Ja, das können wir mit Silo, Spitex, könnten wir das. Oder können wir immer besser, so, wenn wir die bessere Abdeckung haben, noch besser. Aber eben noch eine Verknüpfung, oder, im Patientenpfad. Mhm. Wo wir auch wirklich in der Bedeutung von der Spitex in der gesamten Gesundheitsversorgung könnten zeigen.
Mhm. Ja, es ist wichtig zu berücksichtigen, dass es nicht irgendwie dann nachher dort hängt, nicht funktioniert. Gut, hey, merci vielmals, Esther. Ich hoffe, du kriegst nachher ganz viele Anmeldungen von der Hälfte der Organisationen, die es noch nicht gemacht hat, dass wir eine Homecare-Data weiterverbreiten können, weil ich finde es eine super Sache. Merci vielmals, dass du dir Zeit genommen hast.
Danke für die Möglichkeit, über Homecare-Data zu reden und ja, bei Fragen dazu können sich die Leute an mich wenden.
Super, merci vielmals.
Merci.
Wir hoffen, dir hat die Folge sehr gut gefallen und du hast einige Inspirationen mitnehmen können. Hast du Feedback zu unserer Folge oder Anmerkungen, schreib uns gerne auf podcast@spitex-welten.ch. Benötigt deine Spitex Unterstützung in der Pflegequalität oder Schulungen im Bereich Pflegeprozess, besuch doch gerne unsere Homepage www.bedernursing.ch. Möchtest du über aktuelle News von der Spitex-Welt top informiert sein, dann abonniere noch heute die Spitex-Drehscheibe. www.spitex-drehscheibe.ch. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest. Eine gute Zeit!